Es gibt jetzt als erstes eine Vorstellung, was die drei machen und wer alles dazugehört. Einen Input-Talk und am Ende gibt es die Möglichkeit, für euch Fragen zu stellen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Ulf, neben mir sitzt Gesine und Fatosch. Ihr werdet euch gleich noch vorstellen. Und ich möchte mich also erstmal hier ganz kurz nochmal bedanken für die Einladung. Vor allem aber sagen, wir werden jetzt hier sprechen zu dem Mahnmal an der Kolbstraße. Wir werden sprechen zu der Frage nach, wer hat Recht auf Erinnerung. Und wir werden vor allem auch sprechen zu den Kämpfen um ein gerechtes und würdiges Erinnern in der Kolbstraße in Köln. Und wir werden mit relativ viel Info kommen. Und ich sage das am Anfang, weil wir total Lust haben, euch später auch einzuladen, mit Fragen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal ein bisschen den Raum, auch viel Info zu teilen und wissen aber, dass danach das Mikro an euch geht und wir dann mit euch ins Gespräch kommen. Und Gesine, du möchtest weitermachen.
Ja, hallo. Wir haben uns das jetzt ein bisschen so aufgeteilt. Ihr seht ja diese sehr lange Zeitleiste, die jetzt so lang ist, dass die Zahlen so klein sind. Also wir werden über einen ganz langen Zeitraum auch sprechen, in dem wir zusammenarbeiten. Und eigentlich wollte Kutlu mit uns hier sein und den ersten Input machen, weil wir haben immer gedacht, dass wir mal, um unsere Arbeit vorzustellen, immer an so bestimmte Zeitpunkte und Ereignisse reinzoomen mit euch. Und Kutlu lässt ganz lieb grüßen und da er nicht kommen kann, hat er uns eine kleine Videobotschaft aufgenommen. Die würden wir jetzt als erstes aufspielen und dann geht es mit uns echt hier vor Ort weiter.
Kaltland, Mölln, blanker Hass, Aslan, Yilmaz, Opfer, Brandanschlag, NSU, Kreuzstraße, Köln, Attentat, Terror, gut geplant, V-Mann, Nazi-Park, für die Gesellschaft Betroffene, Fehler, Polizei, fahren dabei, Opfer zu Tätern, schuldig fühlen, Ohnmacht, schweigen, schämen, isoliert, schikaniert, eingekreist, Gegner, Klammer auf, wo war ich? Antifa, Aktion, viel passiert, demonstrieren, NPD, Faschos, voller Wut, Protest, rastlos, weit weg von den Betroffenen, Klammer zu, kein zehntes Opfer, aufstehen, Austausch, Gedenken erkämpfen, laut sein, raustrauen, Hauptzeugen des Geschehens, alle, ich in Ut Madik und Ut Maya Jais. Niemand wird vergessen, ich in Ut Madik, ich in Ut Maya Jais. Wir erinnern und wir kämpfen, ich in Ut Madik und Ut Maya Jais. Niemand wird vergessen, ich in Ut Madik, ich in Ut Maya Jais. Wir sind immer noch Menschen, ich in Ut Madik und Ut Maya Jais. Rostockischen Hage, Hoyerswerda, Mölln, Solingen, höre noch die Schreie durch die Nacht klingen. Häuser, die brennen, Menschen, die rennen, geistige Brandstifter, die Nazis lenken. Opfer werden Täter, Faschos verschont, Mauer voll bis Nagelbombe, das hat Tradition. Özidore, Şimşek, Taşköprü, Yozgat, Bulgaridis, Kubaşik, Turgut, Murat, Yaşar, Aslan.
Hallo, mein Name ist Kurt Lürzeven von der Initiative Herkes im Medane und Lückenlos e.V. und der Mikrofon Mafia. Und leider kann ich heute nicht persönlich bei euch sein, aus familiären Gründen, darf aber dennoch die drei wundervollen Menschen, die gerade hier auf der Bühne stehen, unterstützen. Zur Zeit des Nagelbombenanschlages auf der Kölner Kolbstraße, dem rassistischen Nagelbombenanschlag, war ich Anwohner der Kolbstraße. Die Bombe wurde gezündet am 9.06.2004 und nach dem Anschlag in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, bei Einkäufen auf der Straße, war uns allen immer klar, es kann niemand von der Straße gewesen sein. Aber tatsächlich nicht mehr ich habe den Schmerz und die Stigmatisierung und Kriminalisierung in der Form, wie sie vollzogen wurde durch unsere Behörden, miterlebt oder gespürt, weil die Menschen noch nicht geredet haben, aus sehr triftigen Gründen. Und als ich dann nach der sogenannten Selbstenttarnung am 4. November 2011 durch den NSU oder des NSUs haben viele liebe Menschen, solidarische Menschen überlegt, was wir machen können. Und es kam die Idee auf, eine Kinoreihe zu starten mit dem Namen Dostok Sinemasse, Kino der Freundschaft, mit dem besonderen Fakt oder Fakt, dass wir die Filme auf der Straße zeigen, in Geschäften zeigen, in Restaurants zeigen, in Cafés zeigen. Und es begann am 7. März 2013 im Café Sabahçı mit dem Film Duvarlar, weil wir da eine Linie schon gezogen hatten, vom Mauerfall bis zur Nagelbombe. Dann gab es noch Veranstaltungen im Café Paradies, im Café Damler oder Konditorei Damler und zum Schluss dann im Restaurant Kervansaray. Und das Besondere war, dass wir gesagt haben, wir zeigen einen Film, dann hoffen wir, dass Betroffene an dem Abend nach dem Film über ihre Erlebnisse am 9. Juni 2004, aber auch die Jahre danach erzählen, wir uns das anhören und es keine Fragen gibt, keine Kommentare, sondern wir stehen auf oder beenden die Veranstaltung und draußen können dann die Menschen untereinander sich austauschen, aber nicht als Teil der Veranstaltung. Und am letzten Abend, nämlich im April 2013, am 4. April 2013, haben wir dann, und da war das so der erste Schritt von einer Vernetzung, wie ich sie gespürt habe, oder einer Verbindung, Ibrahim Aslan, Betroffener des Brandanschlags in Mölln, 1992 eingeladen, mit Imran Hayata, der damals zum Gedenken eine Rede geschrieben hatte und mit dem wir auch solidarisch und befreundet sind, haben dann die Veranstaltung im Kervansaray mit Betroffenen der Kolbstraße gemeinsam nochmal als Podiumsdiskussion durchgeführt. Und da war es dann so, dass Ibo irgendwann aufgestanden ist, hat gesagt, Leute, redet ihr. Es ist schön, dass es solidarische Menschen gibt. Aber ihr seid die Hauptzeugen und Hauptzeugen. Ihr müsst erzählen. Und die solidarischen Menschen sollten euch Räume schaffen und euch unterstützen. Aber eure Sicht ist wichtig. Und aus diesem Gespräch und aus dieser Idee haben sich dann auch viele Betroffenen der Kolbstraße, die bis dahin noch nicht geredet haben oder reden wollten, haben dann gesagt, ja, wir wollen reden. Wir wollen erzählen. Und nachdem dann an dem Abend auch feststand, wer die erste Möllner Rede in Hamburg halten soll, im Exil, also die erste Möllner Rede im Exil in Hamburg halten soll, das war auch dann Ende 2013 im November, 19. November, war das auch ein Kölner Künstler, der die Rede gehalten hat. Und da war die nächste Verbindung und das nächste, der erste Schritt zu einem Netzwerk, städteweit. Und die Menschen aber hatten die Botschaft von Ibo verstanden und das Besondere war dann, dass Anfang 2014, Ende 2013 sich die ersten Menschen getroffen haben, um Kolbstraße ist überall, die Initiative Kolbstraße ist überall zu gründen. Wir haben uns im Café Sabahçı, wo wir auch den ersten Film gezeigt haben, bei Dostok Sinemasse, haben wir dann auch unsere Treffen vollzogen. Und das war schon ein Culture Clash mit der Straße, dass es ein Initiativen- oder Netzwerktreffen gibt in einem reinen Männercafé im Hinterraum. Und gegründet wurde dann die Initiative, wenn man von Gründen reden darf in dem Fall oder kann, von ZuschauerInnen von Dostok Sinemasse, von dem Orga-Team von Dostok Sinemasse und Betroffenen. Und das Besondere an Kolbstraße überall ist, dass der Name vorgeschlagen wurde von Özcan Abi, dem Coiffeur auf der Kolbstraße, bei dem die Nagelbombe explodierte. Und er hat dann gesagt, das passiert auch in anderen Städten. Darum ist Herjer oder Kolbstraße Herjerde oder Herjer ist Kolbstraße. Sozusagen Kolbstraße ist überall. Und die erste Idee war, also natürlich haben wir Ideen gesagt, was können wir tun, wie können wir die Menschen unterstützen. Und eigentlich hatten wir zunächst uns darauf fokussiert, auf den Tag X. Der Prozess hat ja dann auch angefangen in dem Jahr, im Jahr 2014. Und wir wollten dann die Menschen mobilisieren nach München zum Tag X. Das heißt, wenn die Menschen der Kolbstraße, die Betroffenen der Kolbstraße in München aussagen beim Prozess, dann wollten wir diesen Saal und vor dem Saal solidarische Menschen haben, die den Saal füllen, die den Platz davor füllen, damit sich die Betroffenen der Kolbstraße sicher fühlen und aufgehoben fühlen. In der Zwischenzeit gab es eine eigentlich kleine Aktion mit 50 bis 100 Personen, die in meinen Augen aber auch nicht so klein war, weil es auch in mehreren Städten passiert ist, nämlich die Umbenennung am der Schanzenstraße, die Straße, die an die Kolbstraße an der Ecke ist, beim Eingang. Die Schanzenstraße wurde in Hallitzstraße umbenannt und das am 4.11.2014. Das heißt, 3 Jahre nach der sogenannten Selbstenttarnung haben wir aus Solidarität für Halit Yozgat und für alle Betroffenen des NSU die Schanzenstraße in Hallitzstraße umbenannt. Und das war der Next Step zur Mobilisierung zum Tag X und der war am 20.01.2015. Und für mich, der irgendwann mit 24, 25 Jahren gesagt hat, ich möchte nicht mehr in Initiativen arbeiten, ich fühle mich da nicht abgeholt, war es was Besonderes, weil wir haben mobilisiert. Am 19.01. standen die 2015 standen die Busse am Schauspiel am Eingang vom Pförtner. Und 2014 war ja auch Birlikte. Die Premiere des Theaterstücks Die Lücke. Und deswegen haben wir uns auch am Schauspiel, weil auch viel Platz war, getroffen. Und Menschen sind Musik mit Gebeten der Kolbstraße und mit dem besonderen Wasserritual. Möge euer Weg so flüssig sein wie Wasser und fließend sein wie Wasser. Wurden die 2 Busse verabschiedet aus Köln nach München zum Tag X am 20.01.2015. Und für mich war das Besondere, weil da nochmal ein richtiger Zusammenschluss von Straße, auf einer Kolbstraße und solidarischen Menschen und Aktivistinnen und Betroffenen entstanden ist. Es war ein wundervolles Bild, als die IG Kolbstraße und Betroffene diese ganzen Busse, diese beiden Busse mit Essen, Trinken, mit Baklava voll beladen haben mit dem Satz, ich werde Medaschein nie vergessen, ihr unterstützt uns, ihr macht das für uns, ihr nehmt diesen Weg auf euch, um unsere Menschen, um unsere Betroffenen zu unterstützen, dann ist das das Mindeste, dass wir euch ein bisschen was mitgeben können. Und das mit Tränen in den Augen. Das war einer der besondersten, meiner Meinung nach, Momente, die ich je erlebt habe. Dann war der Tag X vorbei und es war wundervoll in München. Diese Demo, für mich war diese Demo was Besonderes, weil wir sind dann vom Gericht zum Bahnhof gegangen und aus den Spielotheken, aus den Restaurants sind Menschen gekommen, die da mitskandiert haben, die mitgeschrien haben. Einige sind mitgegangen. Für mich war das zu dem Zeitpunkt eine der schönsten und kräftigsten Demos, die ich je gesehen habe. Und auch, wie wir mobilisiert haben, dass Künstlerinnen und Künstler wie Iri Volte, Feine Sahne Fischfilet, Chaos One, Tick Tick Boom mit Suki und Rav Pork, so viele Menschen haben dann uns unterstützt und der Tag selber, wo auch diese Menschen zum Teil vor der Bühne standen und mit demonstriert haben bis zum Bahnhof, das war für mich so wirklich eine Aufbruchssituation, die wir dann auch mit noch 2015 mitgenommen haben in das zweite Belikte und das leider unglückliche, ich sag unglücklich, aber auch das unsägliche Belikte 2016, das wo die VeranstalterInnen unbedingt darauf bestanden haben, dass ein AfD-Politiker auf der Bühne beim Podium im Depot 1 reden sollte. Das wurde verhindert. Damit war auch Belikte für die nächsten Jahre erstmal ad acta gelegt, aber der nächste Schritt getan, weil die enge Verbindung durch die Straße und auch durch die Tribunalgruppe zum Theaterstück Die Lücke und zur Intendanz und zur Dramaturgie haben wir dann gemeinsam überlegt, als eigene Gruppe, als Tribunalgruppe, das Tribunal in Köln zu organisieren im Jahr 2017. Und bis dahin gab es immer so unglaublich tolle Schritte der Vernetzung. Vom Schweigen wurde Reden, vom Reden wurden Verbindungen, vom Verbindungen wurden Freundschaften, tiefere Freundschaften. Und zum Abschluss Das Besondere war, dass wir als Microphone Mafia 2005 das Lied Denkmal auf dieser Straße gedreht haben und Freunde, die wir kannten, uns erstmal nicht erkannt haben und uns Prügel angedroht haben und dann gesagt haben, verschwindet mit den Kameras, und dann erst gemerkt haben, dass wir es sind und ein Musikvideo drehen. Und ich werde den Satz nie vergessen: Jetzt packt die Kamera, jetzt dreht euer Video, dann packt ihr die Kamera weg und verschwindet. Wir haben keinen Bock mehr, hier als Asoziale und Kranke und Mörder und Terroristen dargestellt zu werden und Kriminelle. Von dem Tag 2005, dann bis zum Tribunal.
Hallo? Ja. Ja, ihr kriegt jetzt heute richtig viel Stoff, sorry, bei der Hitze. Dieses Video von Kutlu, das würden wir am Ende nochmal zeigen, weil wir dann jetzt versuchen, ein bisschen diese Chronologie zusammenzuhalten. Also Fatosch und ich, wir sind bei der Initiative Herkessen-Meydane zusammen mit Kutlu, und wir haben in den letzten 15 Jahren seit 2011 so verschiedene Verwandlungen von einer Initiative zur nächsten auch gemacht. Und das Erste, das ist ja so ein bisschen dieser Strahl, und ich würde jetzt nämlich einmal eingehen auf dieses Tribunal NSU-Komplex, was 2017 in Köln stattgefunden hat. Ich versuche jetzt hier mal parallel reinzuzoomen, Sekunde. Alles etwas heiß. Genau, und was, also ich glaube, wir haben so ein bisschen überlegt, was ist so die Klammer heute, und ich würde die setzen ganz viel bei der Frage von Macht und Raum und Sichtbarkeit. Und wenn man jetzt, wir waren vor 10 Jahren das erste Mal hier, um die Idee des Tribunals vorzustellen, und es war quasi ein 5-tägiges Event in Köln, ganz, also in der Nachbarschaft der Kolbstraße im Interimsort des Schauspiel Kölns, wo wir über 5 Tage Workshops gemacht haben, aber auch immer sehr lange inhaltliche Panels, wo es verschiedene Ausstellungen gab. Und die Idee war halt, es hieß ja NSU-Komplex auflösen, weil unsere Analyse aus diesen Netzwerken, die sich im Rahmen der Unterstützung der Nebenklage und der Betroffenen der NSU-Morde und Anschläge gefunden hat in den Jahren, wir gesagt haben, wir können nicht nur über die Täter sprechen oder nur über die NSU. Also es ist halt, es geht einfach um strukturellen Rassismus auf ganz vielen Ebenen. Und wir müssen versuchen, dem auch auf verschiedenen Ebenen zu begegnen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch diese Klammer zu dem Titel heute. Also was macht eigentlich Community-Arbeit damit? Und wie fangen wir diese ganze Geschichte, dass Menschen Angehörige verloren haben, die ermordet wurden, dass sie extrem danach stigmatisiert und kriminalisiert wurden, dass ihr, also man kann, wenn man den Geschichten der Betroffenen zuhört, dann weiß man halt, über wie viele Jahre sie im Unwissen waren, auch Angst hatten und Trauer waren und nie als Opfer gesehen wurden. Und wie fangen wir das eigentlich auf? Also weil das eine waren natürlich die Anschläge auf Orte der Migration, in der sich Migration auch normalisiert. Also eben Menschen einfach in ihrem Geschäft zu erschießen anonym oder einen Bombenanschlag in einem Geschäft oder in einer Geschäftsstraße, das ist ja, also die Nazis wollten wirklich das angreifen, dass Migration normal ist und sichtbar ist und seine Orte sich selber nimmt. Und ich glaube, deswegen war ganz doll dieser Ansatz, wir müssen genau das umdrehen. Also wir zeigen einfach genau diese Geschichten, wir wollen sie lauter machen, wir wollen sie hörbar machen, wessen Geschichten werden erzählt. Und das haben wir eben über diese 5 Tage versucht. Und ich habe mir eben gedacht, also als wir vorbereitet haben, es war natürlich absurd, sowas in einem Theater zu machen. Theater ist total frontal, wie gehen wir auch damit um? Und es war sehr interessant, weil wir auch den Prozess in München besucht haben. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, das war ein extrem kleiner, sehr dichter Raum. Es gab im Vorfeld nicht genug Platz für Presse. Und gerade für die Betroffenen war das räumlich so gelöst, dass die nicht sichtbar waren. Die Presse hat nicht die Betroffenen, die Nebenklage gesehen, sondern immer nur diese TäterInnen, die da saßen. Und im Publikum war sehr wenig Platz. Den haben sich die Presse, solidarische Begleitende aus der Linken, aber auch Freunde der TäterInnen geteilt. Also das heißt, wer da war, auch als Angehörige, musste neben richtig krassen Nazikanten sitzen. Und das alles auf einem Raum, der maximal so groß war wie dieser Bereich. Also extrem krass. Und auch das räumlich in einem Theater umzudrehen, war zum Beispiel ein Ansatz. Und ich glaube, da zeigt sich, wir haben irgendwie ganz viele künstlerische Momente gesucht, um die auch mit einer politischen Arbeit zusammenzubringen und dieses Versagen der Linken, also der auch anders zu begegnen. Weil wir haben auch als Antiras und Antifas diese Anschläge auch nicht erkannt. Wir sind auch nicht zu den Leuten gegangen, haben gefragt, wie es ihnen geht. Wir haben diese Analyse eben auch nicht gemacht. Und ich glaube, das war so ein Versuch, wie lernen wir das miteinander und was machen wir? Und deswegen die Bilder. Oben links sieht man einmal, wir haben versucht, ganz viel umzudrehen. Also es gab Sprechinseln im Publikum für Leute, die nicht so auf der Bühne sitzen wollten. Und das auch immer wieder klar war, es gibt unterschiedliche Positionen. Es war klar, dass die DolmetscherInnen-Kabinen auf der Bühne stehen als ein ganz wichtiger Teil dieser Gesellschaft, die uns Kommunikation ermöglichen. Hier rechts ist die Schilderwerkstatt, die vor der Tür war, um diesen, also wo Leute sich auch artikulieren konnten. Unten links ist der Slot, den ich inhaltlich mit Aurora, die da auch sitzt, und Stevo vorbereitet habe, Geschichte der Migration, mit der wir eröffnet haben, weil wir eben genau das, was angegriffen werden sollte, zeigen wollten, nämlich die Geschichte der Migration in Deutschland. Und das Besondere war, dass all die Menschen, die an dieser deutschen Kaffeetafel sitzen, Geschichten mitgebracht haben von Angriffen, die sie selber erlebt haben. Und wir spontan im Vorfeld entschieden haben, dass jeder die Geschichte einer anderen Person liest. Und das war ein so dichter Moment und lauter so kleine Formate haben ganz viel gemacht. Und ganz unten rechts sieht man die Parade, die wir am Ende gemacht haben durch den Stadtteil. Ganz kurz nur, also wir haben uns gefragt, wie löst man sowas auf? Also der Prozess, man könnte auch sagen, der Prozess war eigentlich ein Schauspiel der Aufklärung. Wie ihr alle vielleicht wisst, ist eigentlich nichts aufgeklärt und auch nach wie vor alle Akten oder sehr viele verdeckt. Und wie machen wir eine Anklage, eine Einklage, ein gemeinsames Klagen um Toten und wie lösen wir das eigentlich am Ende auf? Also es waren unheimlich dichte Momente und wir haben uns erinnert an diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Beerdigungsrituale zum Teil in New Orleans, wo ja auch Abschied genommen wird, gemeinsam getrauert wird, aber dass auch eine Kraft umgekehrt wird. Und wir haben das ein bisschen genannt, der Auszug aus der Fabrik, weil das Schauspiel, in dem das stattgefunden hat, ist ehemaliges Fabrikgelände, in dem ganz, ganz viel Gastarbeit stattgefunden hat. Und die Kolbstraße daneben an ist genau diese Selbstermächtigung, als die Leute gesagt haben, wir hören auf, in euren scheiß Fabriken zu arbeiten, wir machen uns hier selbstständig. Und genau das wurde angegriffen. Und sich mit dieser Parade, diesen Raum zu erobern, durch den Stadtteil zu gehen, die Kolbstraße war über die ganze Woche geschmückt mit diesen Forderungen, kein nächstes Opfer, Aufklärung, kein Rassismus. Und darunter herzugehen, war ziemlich besonders. Und Teil davon war eben auch das erste Mal, den Ort, an dem das Mahnmal errichtet werden sollte, eben an der Ecke der Kolbstraße einzufordern. Dazu gleich noch mehr. Und das ist vielleicht einfach so ein bisschen diese Klammer. Und zum Abschluss, wir dachten am Ende, wir waren überhaupt nicht erfolgreich. Also es wurde nicht wirklich aufgeklärt, wir bleiben stecken. Und mit den Jahren ist uns aber klar geworden, doch, also man kann sich das vielleicht nicht mehr vorstellen, aber 2011 war einfach die ganze Zeit diese TäterInnen, dieses Trio, total präsent und kein Name irgendeines Opfers war präsent. Und das immer wieder zu fordern und das nach vorne zu drehen, also ich glaube spätestens als diese schlimmen Morde in Hanau waren und sofort klar war, say their names, haben wir gedacht, okay, es hat doch wirklich auch mit was verändert und es hat sich geändert. Und ich glaube, nochmal so als Appell, das hat einfach diese Kraft der Menschen, die da zusammen was machen, hat wirklich, glaube ich, was gebracht. Danke.
Ja, danke, Gesine. Ich will nochmal zurückgehen. 2001 gab es einen Bombenanschlag in der Kölner Propsteigasse, 19. Januar 2001, in einem iranischstämmigen Lebensmittelgeschäft. Und da wurde die Mutter der schwer verletzten Tochter, die das glücklicherweise überlebt hat, wurde direkt nach dem Anschlag gefragt, ob sie Ärger aus ihrem Herkunftsland mitgebracht hätte. 2004 in der Kölner Kolbstraße, haben wir jetzt schon gehört, ist am 9. Juni eine Nagelbombe explodiert. Und wirklich wichtig, nochmal zu wiederholen, und das wird bestimmt auch nochmal gesagt werden, ist, dass Kutlu hat davon gerade schon gesprochen, 7 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag, 7 ganze Jahre lang wurden die Betroffenen, die AnwohnerInnen, die Leute in der Kolbstraße verdächtigt, selbst hinter dem Anschlag zu stecken, rassistische Täter-Opfer-Umkehr. Und 2011, haben wir gerade gehört, war die sogenannte Selbstenttarnung des NSU. Es wurde dann klar, beide Bombenanschläge sind vom NSU begangen. Heute wissen wir vor allem auch, sind weitere Bombenanschläge in Köln begangen, die wir auch versuchen, in der Geschichte zu sehen. Aber entscheidend ist, worüber ich jetzt reden möchte, ist nochmal eine andere Klammer auch unseres Beitrages hier, nämlich die Frage, wer hat eigentlich das Recht zu einem würdigen Erinnern? Und was heißt das eigentlich, Infrastrukturen für ein würdiges Erinnern aufzusetzen, wenn diese 7 Jahre Verdächtigung der Kolbstraße, dass sie selbst hinter diesem Bombenanschlag stecken sollte, wenn diese Täter-Opfer-Umkehr möglich sind in einer rassistischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der Polizei und Ermittlungen genau das machen können, wie sieht da eigentlich Erinnern aus? Mit anderen Worten, die Frage, die mich auch aus einer künstlerischen Perspektive sehr interessiert, ist, wem gehört solch ein Erinnerungsort, wenn wir einen schaffen? So, und 2015/16 wurde von der Stadt Köln ein Wettbewerb in Auftrag gegeben für einen, und verschiedene Leute wurden eingeladen, einen Beitrag abzuliefern. Und ich will jetzt große Sprünge machen und eben sagen, mein erster Eindruck, ich komme nicht aus Köln, ich komme aus Berlin und war dann zu der Zeit schon mehrfach zu Besuch gewesen, habe viele Menschen kennengelernt, habe auch euch teilweise kennengelernt, habe vor allem Leute aus der Kolbstraße kennengelernt, auch Betroffene, Überlebende kennengelernt. Und all das, was Kutlu jetzt gesagt hat, all das, was Gesine gerade erzählt hat, all das, was Fatosch nachher noch erzählen wird, hat mich dazu gebracht zu sagen, hier ist auf jeden Fall schon sehr, sehr starkes, aktives, politisches. Hier gibt es ein ganz großes Selbstbewusstsein und hier gibt es eine aktive Erinnerungspraxis. Und es geht weniger darum, eine besondere Idee zu finden, um irgendwie was oben drauf zu setzen mit einem Denkmal, sondern es geht eigentlich darum, eine Struktur zu schaffen, um all das Erinnern, das es gibt, das stattfindet, Betroffene, die sprechen, einfach hörbar zu machen. Eine Struktur zu schaffen, die auch auf eine Nachhaltigkeit setzt und nicht einfach nur auf ein Symbol. Und das will ich auch noch mal kurz dazustellen, dass vor allem staatliches Erinnern sehr häufig sich materialisiert in Plaketten, in Skulpturen, Denkmälern, in symbolischen Verhandlungen von Erinnerungen, die dann sehr gerne auch als abgeschlossen markiert oder beschrieben wird. Also sozusagen die Taten der Nationalsozialisten sind sozusagen vorbei und das gibt es nicht mehr. Und mich interessiert viel eher, in Prozessen da drauf zu schauen und zu sagen, nein, gerade diese Rechten, die Anschläge des NSU sind nicht in einem neutralen, in einem luftleeren Raum entstanden, sondern es gibt eine Geschichte, in die eingebettet ist und auch vor allem Verhältnisse. Also muss ein Erinnerungsort darauf auch reagieren. So. Und jetzt kommt hier, vielen Dank, dass ihr die Bilder schon eingeblendet habt. Eine Grundidee war zu sagen, wenn dieses Haus angegriffen wurde in der Kolbstraße und die Betroffenen 7 Jahre verdächtigt wurden, selbst dahinter zu stecken, bauen wir genau für diese 7 Jahre Täteropferumkehr einen Gegenraum und wir bauen ein zweites Haus. Ein Haus, in dem die Kolbstraße die ganze Welt zu Gast begrüßen kann, ein Haus, das nicht mehr angegriffen werden kann. Und die Idee ist, das Haus tatsächlich, an dem die Nagelbombe explodiert ist, das sieht man jetzt auf dem ganz linken, auf der linken oberen Abbildung, hat eine Betonbodenplatte und die wird wie eine Skulptur 24 Meter lang an den Eingang der Kolbstraße kopiert und markiert dort einen öffentlichen Platz, einen Versammlungsort, einen Ort, den wir benutzen können, an dem wir uns treffen können, einen Ort, an dem alles Mögliche stattfinden kann. Und das Besondere ist, dass dieser öffentliche Platz tatsächlich sich auch einschreiben muss und soll in die auch Stadtpolitik der Stadt Köln, die muss den also auch bereitstellen. Da sprechen wir nachher zu, da gibt es nämlich auch dann die Kämpfe auch und Konflikte. Und zu dieser Betonbodenplatte kommen aber eben noch Wände, weil ein Haus natürlich Wände braucht und diese Wände sind virtuell. Es gibt eine ganze digitale, virtuelle Architektur, ein kritisches, antirassistisches Filmarchiv, das eben permanent in Produktion sich ständig erweitert und über Augmented Reality an diese Betonplatte sozusagen dran verbunden wird und wir vor Ort, aber auch zu Hause vom Computer, aber vor Ort mit dem Handy diese Wände eben anschauen können und sehen, da sind Filme und in den Filmen sprechen Betroffene, Überlebende und teilen ihre Perspektiven und ihre Geschichten. Und das ist die ganze Idee. Das heißt, es ist ein Haus, an dem Betroffene sprechen, die sowieso sprechen, aber die hier hörbar gemacht werden. Ein Haus, in dem Filme gezeigt werden, die gemeinsam produziert werden. Und ich komme selber eigentlich aus dem Filmemachen und interessiere mich sehr dafür, wie Film so als eine soziale Praxis verhandelt werden kann. Das heißt, immer die Frage mitzudenken, wer sind wir eigentlich als Gruppe, wenn wir hier eine Kamera aufstellen, was passiert, ist die Grundlage eigentlich. Aber ihr habt vorhin gehört, Dosluk Cinemasi war eine Initiative, in der Filme genutzt wurden, um sich gemeinsam in einem Raum auszutauschen und ins Sprechen zu kommen zu dem Anschlag. Also eine ganz wichtige Inspiration für diesen Erinnerungsort. Genauso auch das Tribunal, von dem wir gerade gehört haben, mit der Frage nach, wie lässt sich eigentlich ein Raum aufsetzen, in dem Betroffene sprechen und wirklich hörbar gemacht werden. Ich möchte gerne noch sehr viel mehr dazu erzählen. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Genau, und vielleicht noch. Für mich ist entscheidend zu dieser Betonplatte, zu diesen Filmen, die wir produzieren, kommt vor allem auch ein Gremium, ein Kuratorium, das wir über mehrere Jahre entwickelt haben, in dem mehrheitlich Betroffene entscheiden, welche Filme in dieses Mahnmal in den nächsten Jahren mit aufgenommen werden. Das heißt, es gibt ein tatsächlich verstetigtes Gremium, das extra für diesen Erinnerungsort geschaffen wurde und auch von der Stadt mit einem kleinen, aber regelmäßigen Betrag finanziert wird. Dazu gibt es eine Art Geschäftsordnung, die wir dazu auch formuliert und geschrieben haben. Und es gibt sowas wie ein Code of Conduct oder wir nennen das eigentlich eher einen Leitfaden der Zusammenarbeit, in dem festgeschrieben wird, dass die Filme, die neu produziert werden für diesen Erinnerungsort, immer auch die Perspektive der Betroffenen zentrieren sollen. Und das ist deswegen nötig, weil wir diese Arbeit irgendwann abgeben möchten und eben sicherstellen wollen, dass genau die Perspektive auch weiterhin auch fokussiert wird in der Produktion und in dem Anwachsen und Weiterentwickeln von diesem kritischen Filmarchiv. Können wir noch eins weitergehen? Danke. Oder genau das jetzt noch mit Gentes noch. Ich möchte kurz noch einen kleinen Skandal veröffentlichen, der sehr viel, auch sehr sprechend ist, sehr viel spricht über die Konflikte, in denen wir mit diesem Erinnerungsort stehen. Die Stadt Köln hat es verpasst, eben zu diesem Erinnerungsort einen konkreten Standort in der Stadt Köln festzulegen. Es gibt sozusagen, gab von Anfang an keinen festgelegten Platz. Es ist absolut offensichtlich, wo ein Erinnerungsort hin muss, wenn man da vor Ort ist. Und ich habe mich für den Eingang der Kolbstraße entschieden, entlang der Bedürfnisse auch der Betroffenen und der Leute aus der Kolbstraße, mit denen ich gesprochen habe. Entscheidend ist aber, dass es Privatgelände gewesen. Und dieses Privatgelände ist ein Spekulationsobjekt geworden oder war es damals im Prinzip schon. Es ist ich kürze extrem ab, es ist eigentlich ein Krimi, der hier erzählt werden müsste, in dem lesbar wird, wie Gentrifizierung und Rassismus ineinander verschränkt sein können. Ich möchte einfach nur ganz kurz nochmal hier auf dieses mittlere Bild hinweisen, weil nach einigen Jahren die Firma Gentes aus Düsseldorf dieses Gesamtgelände gekauft hat und mit sehr großen Worten und einer sehr angeberischen Geste auch an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, wir werden den Konflikt um diesen Erinnerungsort, das nämlich die Stadt Köln verpasst hat, einen konkreten Standort festzulegen, den werden wir lösen, indem dieser Erinnerungsort genau dorthin darf, wo er hin soll oder wo die Betroffenen, wo der Künstler so das eben möchte. Und entscheidend ist aber, jetzt machen wir ganz schnell, dass bis heute nichts geschehen ist, sie aber eben damit werben, dass sie das in Kooperation und Solidarität mit der Nachbarschaft das Projekt entwickeln würden. Und ich musste das hier nochmal kurz loslassen, weil das wirklich ein Wahnsinn ist, inwieweit da tatsächlich auf Kosten der Betroffenen Profit gemacht wird und eben letztlich Portfolios produziert werden. Und jetzt gebe ich weiter. Danke.
Hallo? Ja, perfekt. Genau, Ulf hat euch ja schon eingeführt, quasi auch so ein bisschen hinter die Geschichte von dem letzten Slide, den wir gesehen haben. Der Kampf um das Mahnmal ist das Mahnmal. Und um jetzt auch wieder auf die aktivistische Ebene zurückzukommen, beziehungsweise die nochmal aufzumachen. 2023 haben wir als Initiative Herkesinmedane letztlich tatsächlich eine Verortung von diesem Kampf um das Mahnmal geschaffen und haben direkt gegenüber der alten Feuerwache, so ein bisschen sieht man die alte Feuerwache da unten, da steht, wo bleibt das Mahnmal, dahinter ist quasi der Ort, wo das Mahnmal realisiert werden soll. Und wir haben direkt gegenüber, das sieht man jetzt auf diesem Bild tatsächlich nicht, einen aktivistischen Raum geschaffen, in dem wir unterschiedliche Dinge machen. Also zum einen ist unser Hauptfokus weiterhin der Kampf um das Mahnmal. Wir machen allerdings auch andere Dinge. Wir machen vor allen Dingen auch so sehr viel Vernetzungsarbeit, unter anderem mit den Betroffenen, aber auch mit anderen Initiativen, sowohl aus Mülheim selbst oder aus ganz Köln und auch mit anderen linken Organisationen oder betroffenen Organisationen aus Deutschland. Und dieser Raum stellt auf jeden Fall so einen sehr großen und wichtigen Ankerpunkt des Kampfes dar, weil der letztlich auch so von unserer Seite aus zeigt, dass wir diesen Kampf um das Mahnmal auch ernst nehmen und weiter dranbleiben und auch selbst Orte schaffen, die vielleicht auch so als Interim dienen, bis das Mahnmal realisiert wurde. Und tatsächlich machen wir aber in diesem Raum auch ganz viel künstlerisch-kulturelle Arbeit. Also ich habe euch so ein bisschen einfach um die unterschiedlichen Aspekte, die wir machen, auch so zu verdeutlichen, ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben zum einen da zum Beispiel in der Mitte ein Konzert, das stattgefunden hat. Das ist aus dem 30-jährigen Jubiläum von Microphone Mafia entstanden. Also da, wo Kutlo, der uns per Video zugeschaltet war, seit 30 Jahren Musik macht. Wir machen aber auch andere Sachen. Wir hatten zum Beispiel AktivistInnen und AutorInnen von Bad Times Poetry bei uns im Raum. Wir machen aber auch ganz viele der Inhalte für das digitale Mahnmal im Raum fertig. Wir haben zum Beispiel eine wirklich sehr gut organisierte und sehr kämpferische Frauengruppe mit betroffenen Frauen aus der Kolbstraße und mit Fatma Ceylan, der Betroffenen von dem Paketbombenanschlag aus der Platenstraße, wo wir vor kurzem einen 30-minütigen Dokumentarfilm gemeinsam gedreht haben, der auch nochmal so das Thema Erinnern aus der weiblichen, aus der feministischen Perspektive aufmacht. Genau, und wir haben hier unten so ganz symbolisch ein Bild von der alten Feuerwache, die, was ich selbst gemacht habe. Man sieht schon das eingeschlagene Fenster. Wir haben letztes Jahr nochmal in einem offenen Brief als Initiative und gemeinsam mit Ulf und den Betroffenen gefordert, diese alte Feuerwache, wenn sie schon nicht abgerissen wird und wenn das Mahnmal schon nicht gemacht, also erstellt wird, dass wir das als Interim nochmal nutzen können für künstlerisch-kulturelle Veranstaltungen, aber auch als Möglichkeit für die Betroffenen, sich zu organisieren. Und das wurde tatsächlich von der Stadt Köln, so wie die Stadt Köln das häufig macht, einfach verunmöglicht und vom Besitzer, genau von Gentes, von der Firma Gentes, mit dem Verweis, das Gebäude sei nicht mehr, wie nennt man das juristisch? Also es ist nicht mehr nutzbar, genau. Also und hat dann letztlich innerhalb von wirklich wenigen Monaten geschafft, das Gebäude in einen komplett desolaten Zustand zu bringen und hat vor kurzem tatsächlich unter anderem auch wohnungslose Menschen, die in dieser alten Feuerwache Obdach gefunden hatten, einfach rausgejagt, indem die das Gebäude bzw. das Dach des Gebäudes komplett zerstört wurde und dementsprechend auch mittlerweile komplett unbewohnbar ist, was ja auch ein deutliches Zeichen nochmal an uns zu werten ist, dass quasi da auch kein Wille zur Kooperation besteht. Und genau, wir haben aber auch nochmal so gemeinsam auch mit Betroffenen und mit anderen Initiativen und engagierten Menschen in Mülheim gemeinsam darüber gesprochen, wie man diesen Raum sich trotzdem aneignen kann und haben uns entschieden, dieses Jahr so eine Art Mauerschau zu vollziehen. Wir haben AktivistInnen, die aus dem Handwerksberuf kommen, gefunden, die uns netterweise geholfen haben, ein Podest aufzustellen. Das sieht man jetzt leider auf dem Foto nicht. Allerdings war das Podest quasi dort, wo die Bühne aufgestellt war. Von dort aus konnte man sehr gut über diese Mauer eben schauen und gemeinsam in eine Utopie eintauchen und schauen, wo das Mahnmal stehen wird und letztlich, wie wir das gemeinsam zu einem gesellschaftlichen Ort machen können. Ich würde an dieser Stelle jetzt vielleicht auch mal genau aufhören, damit ihr eventuell auch noch Fragen stellen könnt. Gibt es denn soweit erstmal Fragen?
Ja, vielleicht erstmal herzlichen Dank an euch drei für die Vorstellung. Ich würde mit dem Mikrofon rumgehen, wenn jemand eine Frage stellen will.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die interessanten Infos zu dem Projekt. Ich wohne tatsächlich in der Düsseldorfer Straße in Köln. Das ist ja direkt in der Nachbarschaft der Kolbstraße. Und ich habe genau das Podest, was du gerade erwähnt hast, auch gesehen. Und ich bin da mal raufgeklettert, weil ich das auch voll spannend fand, mal über die Mauer zu gucken, um mal festzustellen, was ist denn das für ein Gelände eigentlich? Und ich habe mich aber gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Ich bin leider ein paar Minuten zu spät gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht am Anfang schon gesagt habt. Könnt ihr doch mal sagen, wie jetzt die nächsten Pläne von euch sind? Also genau, wie kämpft ihr den Kampf weiter?
Hallo? Also der Punkt ist mit der Situation des Mahnmals, es ist einfach ein Stillstand. Also rein rechtlich ist es so, dass die Stadt Köln es echt mit wahnsinnig viel Unvermögen, ich befürchte auch Klüngelei und auf jeden Fall einer richtigen gehörigen Portion strukturellem Rassismus von Nichtbeachten von Dingen geschafft hat, zu verunmöglichen, dass sie rechtlich noch irgendwie Zugriff hat auf dieses Gelände, was ein ganz, ganz wichtiges Gelände im Stadtteil ist, um den ganzen Stadtteil ja zu entwickeln. Sehr investorenfreundlich und der Investor einfach ignorant das aussitzt. Also das heißt, für uns geht es alles so weiter wie bisher. Das heißt, wir behalten den Fuß in der Tür, wir nehmen uns weiter Raum, wir machen auf der Straße, in dem Raum davor und immer weiter Druck. Wir werden wahrscheinlich, also wir müssen auch irgendwie jetzt mal mit dem Investor mehr den in die Verantwortung im Vordergrund rücken. Und ich glaube, es heißt einfach dranbleiben und hartnäckig bleiben, weil ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Lehre. Wir haben irgendwann gesagt, der Kampf um das Mahnmal ist das Mahnmal und es, also wir sind alle richtig abgefuckt und richtig wütend, aber wir machen auch total viele gute Erfahrungen miteinander und lassen uns davon nicht entmutigen und finden eher das, was wir machen, geil, um auch so ja dran zu bleiben, glaube ich, und deutlich zu machen, wir machen eine richtig gute Sache und wir haben Spaß daran und wir kommen zusammen, wir sind solidarisch, wir lernen uns kennen und ihr kriegt es nicht hin und wir lassen uns davon aber nicht entmutigen. Ich glaube, so ist weiter die Haltung.
Ich will dem nochmal kurz aus der Perspektive von diesem gebauten Erinnerungsort dazustellen.
es ist super wichtig, da auch zweigleisig zu agieren und das weiterhin zu fordern und wirklich auch diesen Platz einzufordern, die Platte einzufordern, die ganze Politik weiterzuführen, so wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, Gesine. Aber aus der Perspektive von unserer sehr großen Gruppe, die jetzt schon seit langer Zeit diese ganzen Medien und Materialien produziert, möchte ich einfach hier in der Runde, kann ich das glaube ich sagen, erzählen, dass es eine wichtige Frage geworden ist, ob wir diesen Erinnerungsort, das ganze Material, die digitale Architektur überhaupt jemals der Stadt Köln geben wollen, die letztlich bis heute gezeigt hat, dass sie sich mit beiden Anschlägen nicht in ihrem Herzen getroffen hat, gesehen hat, also dass sie sozusagen denen das zu unwichtig ist. Und mit anderen Worten, eine spannende Frage geworden ist, wie mit diesen Medien, mit den Materialien in Zukunft umgehen, auch mit der Überlegung, dass wir nicht wissen, wer in Köln in die Regierung kommt und wer Verantwortung bekommt über offizielles Erinnern, immer mehr darüber nachzudenken, das in den eigenen Händen zu behalten und dafür weiterhin Formen zu bauen.
Genau, ich würde vielleicht auch nochmal so ergänzen zu beiden Perspektiven nochmal so einwerfen, dass die vorherige Oberbürgermeisterin Henriette Reker ja auch mehrmals öffentlich betont hat, dass es letztlich auch die Schuld der Betroffenen bzw. der Initiativen sei, dass dieses Mahnmal noch nicht realisiert wurde, da man ja zu Unrecht sozusagen darauf bestünde, dieses Mahnmal unbedingt an diesem Ort realisieren zu lassen. Und ich würde sagen, es gehört zu einer unserer wichtigsten Aufgaben, da auch immer sozusagen einen Gegendiskurs aufzumachen und zu sagen, so nee, hört mal, ihr wart in der Verantwortung, bestimmte Sachen hinzukriegen. Ihr habt es vergeigt, die künstlerische Ausschreibung und die städtebauliche Ausschreibung irgendwie miteinander vereinbar zu machen. Ihr habt auf euer Vorkaufsrecht verzichtet und wir als AktivistInnen und Betroffenen werden jetzt nicht uns sozusagen kleinreden lassen und die Verantwortung auf uns nehmen, sondern es ist immer noch eure Verantwortung und auch trotz sozusagen Regierungswechsel innerhalb der städtischen Verwaltung muss man auch auf dieser Position beharren, weil, und das hat man jetzt tatsächlich dieses Jahr auch auf der Gedenkveranstaltung, die ja erst vor zwei Wochen war, festgestellt, dass natürlich der neue Oberbürgermeister, der Burmeister, auch quasi den Diskurs von Reker weiterhin vertritt, auch wenn er das offiziell gar nicht so vielleicht ausdrücken würde, aber der weicht auch gar nicht von diesem Standpunkt ab und hat bisher auch noch gar keinen Kooperationswillen oder irgendeine Form von Verantwortungsübernahme symbolisiert. Und deswegen finde ich es halt einfach ganz wichtig, dass wir immer wieder sagen, nee, die Verantwortung liegt bei euch und wir kooperieren auch nur insofern, als dass quasi die Forderungen oder das, was man uns versprochen hat, auch eingehalten werden.
Also, da es ja super heiß ist, wir sind ja auch noch hier, falls ihr anders Fragen stellen wollt. Wir würden sonst einfach... Oder war da noch eine?
Wolltest du noch was fragen? Achso,
nein. Okay. Weil sonst würden wir jetzt einfach noch zum Abschluss das Lied von Kutlu zeigen, was er eigentlich hier euch live performen wollte. Das heißt ja auch Denkmal und damit einfach aufhören. Und wenn ihr Bock habt, sprecht uns einfach noch an. Und super cool, dass Leute in Köln es mitbekommen. Das ist schön. Ja. Gut, danke euch fürs Hiersein.
Ausländer auf unseren Straßen. Es könnten auch Marsmenschen sein, so fremd nehmen sie sich aus.
Müsste da nicht Sound sein? Oder muss ich das hier lauter machen? Machen wir zurück.
Ausländer auf unseren Straßen. Es könnten auch Marsmenschen sein, so fremd nehmen sie sich aus. Thank you.
Zimmer rein. Seh meinen Vater auf den Fernseher starren. Seinen starren Blick auf dieser Tochhunde verharren. Wir sehen diese Weisen, die uns ausländern den Weg weisen. Wie in diesen klugen Kreisen, Binsenweisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen. Seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kollegen, die wissen, wie es wirklich war? Wo sind meine Kollegen, warum sitzen sie nicht da? Um selbst zu erzählen, wie es uns früher erging. Wie damals für uns die neue Zukunft anfing. Willkommen mit Pauken und Trompeten. Die Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden. Dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren. Ist es Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren? Damals war das anders. Vor den Fortwerken, ob Deutsch, Türke, Italiener, zusammen zeigten wir Stärke. Mit gemeinsamen Zielen hatten gemeinsame Werte. Standen Schulter an Schulter auf gemeinsamer Fährte. Damals zeigte man Verständnis, heute die Tür. Besser gestern als heute, wenn's sein muss mit Willkür. Fühl mich hintergangen wie eine betrogene Braut. Bin er schöpft und erkraut. Ich danke für den Knockout. Knockout, Knockout, Knockout. Und ich höre meinen Vater voller Wut und Zorn sagen:
Wir wollen keinen Dach, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dach, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal. Ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dach, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Wo wart ihr denn früher mit eurem Deutschunterricht? In mein Zimmer zusammengefärscht beim Kerzenlicht. 12 Mann in einem Raum, dennoch mit Zuversicht. Niemand wollte uns lernen, auf unsere Arbeitskraft erpicht. Direkt nach der Ankunft standen wir auf Schicht. Hauptsache gesund und kräftig. Bildung war unwichtig, Gesundheit und Kraft. Ließen wir am Band zurück, haben Deutschland mit aufgebaut. Sind Teil von diesem Meisterstück, sind keine Einwegflaschen, die man nutzt, dann entsorgt. Meine Jugend ließ ich hier, also bleib ich an diesem Ort. Wir brauchen keinen Dank, man soll uns respektieren. Wir brauchen keine Leitkulturen, die uns angeblich kultivieren.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal. Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Ich würde... Also nur zum Abschluss, das Lied hat Kutlu für seinen Vater mal geschrieben. Das ist lange entstanden, bevor das Mahnmal in der Kolbstraße Diskussion war. Aber also es ist einfach so ein geiler Song und es passt so gut auch zu dieser Idee, dass das Mahnmal in der Kolbstraße eben viel, viel mehr erzählt, als sich wie eine Plakette einfach nur mit einem Satz auf einen Anschlag zu beziehen. Das nochmal als Hintergrund. Danke für euer Kommen. Tschüss. Applaus